Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine schöne neue Woche wünsche ich und herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz hier bei uns in der Bundespressekonferenz zum Wochenstart. Ich begrüße sehr herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben eine aktive Ankündigung von hier vorne von Frau Hoffmann und dann kommen wir heute auch schon zu Ihren Fragen. Aber wir starten erst hier, Frau Hoffmann.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf ein gestriges Geschehen hinweisen. Und zwar ist ja gestern in New York der Zukunftspakt angenommen worden, gemeinsam mit den beiden Annexen Global Digital Compact und Declaration for Future Generations. In insgesamt 56 Aktionspunkten verpflichten sich die Staaten damit zu mehr Zusammenarbeit in nahezu allen Bereichen des Multilateralismus. Gemeinsam mit unserem Partner Namibia ist Deutschland damit ein großer Erfolg für den Multilateralismus gelungen. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben in New York gezeigt, dass es trotz der Kriege und Konflikte auf der Welt einen Grundkonsens der übergroßen Mehrheit für die Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen, für, wie der Bundeskanzler sich ausdrückte, ein Miteinander statt eines Gegeneinanders gibt. Der Gipfel hat die Vereinten Nationen als Institution gestärkt. Der Zukunftspakt beendet 2,5 Jahre unermüdlicher Arbeit Deutschlands und Namibias in New York in ihrer Rolle als Co-Fazilitatoren. Gemeinsam mit Namibia haben wir zu allen Themen der VN konsultiert, zugehört und mit allen Mitgliedstaaten beraten. Auch Manöver im letzten Moment haben den Pakt nicht aufhalten können. Ausgehend von diesem Gipfeldokument geht es nun darum, die globalen Probleme und Krisen weiter gemeinsam mit gegenseitigem Respekt und Fairness anzugehen. Der Pakt ist der Ausgangspunkt dafür, dringend benötigte Reformen beispielsweise in der Zusammenarbeit im VN-Sicherheitsrat und der internationalen Finanzarchitektur sowie die Entwicklungszusammenarbeit und die Einhaltung der internationalen Nachhaltigkeitsziele voranzubringen. Und das wär's.
Vielen Dank bis hierhin. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann komme ich jetzt zu Ihren vorangemeldeten Themen und beginne mal bei Herrn Hönig und aus aktuellem Anlass mit der Wahl gestern im Brandenburg.
Ja, Frau Hoffmann, der Kanzler wird sich ja nur äußern heute in New York, aber an Sie die Frage. Der Koalitionspartner FDP hat jetzt den Herbst der Entscheidungen ausgerufen. Wie bewerten Sie solche Formulierungen und was sind denn aus Ihrer Sicht oder aus Sicht des Kanzleramtes jetzt die wichtigsten Themen, die die Koalition lösen muss im Herbst?
Ja, alles, was die Wahl in Brandenburg betrifft, ist ja zunächst einmal Aufgabe der Parteien, sich dazu zu verhalten und das zu bewerten. Deshalb werde ich auch jetzt einzelne Äußerungen, die hier im Nachgang der Wahl getätigt wurden, nicht bewerten. Der Bundeskanzler ist, wie Sie wissen, der Ansicht, dass die jetzige Bundesregierung eine erfolgreiche Bilanz vorzuweisen hat und mit einem großen Tempo die Modernisierung des Landes voranbringt. Ich erspare Ihnen jetzt, glaube ich, die Aufzählung dessen, was diese Bundesregierung für das hält, was sie erreicht hat, was sie auf jeden Fall sich zugute schreiben kann, nämlich die Energieversorgung gesichert zu haben, trotz der schwierigen Bedingungen nach dem russischen Angriffskrieg, die Wachstumsinitiative, um die deutsche Wirtschaft zu unterstützen, zuletzt das Sicherheitspaket, das die Migration nach Deutschland, die illegale Migration beschränken soll und gleichzeitig sicherstellen soll, dass Fachkräfte nach Deutschland kommen können und das gefördert wird. Also eine Vielzahl von Maßnahmen, die Deutschland voranbringen, das ist die Bilanz dieser Bundesregierung.
Pardon, das Mikro war jetzt am Anfang noch nicht an, war alles gut zu verstehen, auch der erste Teil der Antwort? Ja, okay. Gibt es dazu Nachfragen, Herr Hönig? Nein, dann Herr Jessen dazu.
Jeckel ist fast richtig.
Jessen, habe ich ja gesagt.
Dann hatte ich einen Korken im Ohr. Tut
Sie sind,
mir leid.
Sie sind ja hinreichend bekannt.
Sie sind gemeint auf jeden Fall. Ja.
Frau Hoffmann, nun sind Wahl- und Regierungshandeln manchmal schwer zu trennen, wenn in einzelnen Personen Funktionen doppelt dann vorhanden sind. Wenn ein wichtiger Minister gleichzeitig Parteivorsitzender ist, Gehen Sie davon aus, dass der Parteivorsitzende und das Regierungsmitglied Christian Lindner den Kanzler vorab rechtzeitig informieren würde, wenn seine Partei plant, die Koalition in irgendeiner Weise zu verlassen?
Das ist jetzt in so vielfacher Hinsicht spekulativ, dass ich mich da wirklich gar nicht darauf einlassen möchte. Ich glaube, was ich vielleicht noch grundsätzlich sagen kann, ist, dass ja erkennbar war, dass der Bundeskanzler über das Wahlergebnis gestern sehr erfreut war und dass er sich in seiner Ansicht und seiner Erfahrung bestärkt gesehen hat, dass es immer möglich ist, mit viel Einsatz eine Wahl zu entscheiden, zu gewinnen, für sich zu entscheiden und dass es sich lohnt, zu kämpfen. Das ist das, worin er sich noch einmal bestärkt sieht durch den Wahlkampf und die gestrige Wahl. Und das würde ich so auch als Antwort auf Ihre Frage beziehen wollen.
Nun ist das natürlich sozusagen ein gleichzeitig auch verlustreicher Sieg, mindestens wenn man sich die Koalition insgesamt anguckt. Zwei der drei Ampelpartner sind auf Landesebene einfach rausgeflogen. Ein Regierungspartner ist als Partei bei dem gelandet, was man früher Splitterpartei nannte. Nochmal, Sie müssen ja die Berichte auch aus der FDP zur Kenntnis genommen haben, dass man dort jetzt überlege, ob man an dieser Koalition noch festhalten kann. Ich wiederhole die Frage, gehen Sie davon aus, dass der Kanzler über solche Pläne rechtzeitig informiert würde? Es gibt ja historische Vorläufer, auf die ich mich beziehe.
Ja, wie gesagt, also das erscheint mir jetzt einfach sehr, sehr spekulativ. Aber zur Kenntnis nehmen wir natürlich alle Äußerungen, selbstverständlich.
Dann Herr Jung.
Ganz kurz, Frau Hoffmann, weil Sie meinten, der Kanzler sei sehr erfreut über das Wahlergebnis. 29% haben Rechtsextremisten gewählt. Darüber ist er also erfreut?
Er war erfreut über das Ergebnis des Ministerpräsidenten der SPD und seiner Partei.
Wie beschätzt er denn das Ergebnis ein, dass 29% eine rechtsextremistische Partei gewählt haben?
Ich bin ja jetzt schon sehr weit gegangen darin, Landtagswahlen zu kommentieren, die wir ja eigentlich nicht kommentieren. Und jetzt werde ich auch noch direkt dazu gebeten, das Ergebnis einer anderen Partei zu kommentieren. Das kann ich hier wirklich nicht machen.
Dann sehe ich jetzt Herr Jung noch einmal.
Nun geht es ja hier um eine demokratiefeindliche Partei. Und der Kanzler hat sich oft genug zum Thema AfD geäußert.
Diese Äußerungen stehen und gelten, aber ich als Regierungssprecherin bin jetzt nicht die Richtige, um das von dieser Stelle aus zu tun. Aber natürlich hat der Kanzler sich, wie Sie sagen, häufig besorgt über Rechtsextremismus geäußert und auch die Regierung hat immer wieder aufgezeigt, was sie tut, um Rechtsextremismus in Deutschland zu bekämpfen. Aber jetzt konkret auf eine Partei würde ich hier nicht eingehen wollen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann bleibe ich jetzt nochmal bei einem innenpolitischen... Herr Meurer, war das nicht mehr? Nee, dazu, ja? Dann bleiben wir da noch.
Vielleicht können Sie es allgemeiner schildern. Inwieweit hat die Wahl sozusagen die Grundlage für die Arbeit der Ampelkoalition verändert?
Es erscheint mir sehr spekulativ, jetzt dazu was sagen zu sollen. Die Ampel, diese Bundesregierung ist gewählt durch eine Bundestagswahl. Sie wird getragen von der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages. Sie wurde von drei Parteien gebildet. Sie besteht, sie regiert, sie bringt Gesetze auf den Weg. Und als nächstes, weil das ja auch die Frage vorhin war, was steht an? Im Bundestag wird das Sicherheitspaket verhandelt, die Wachstumsinitiative, der Haushalt. Also es stehen eine Reihe wichtiger Maßnahmen und Entscheidungen an, die jetzt im Bundestag beraten werden und die Regierung arbeitet.
Der Kollege eine Reihe weiter vorne, war das eine Meldung? Bei Ihnen, ja? Nicht zu dem Thema, okay. Dann Herr Jessen noch einmal.
Ja, ich möchte doch noch mal bei den Zahlen bleiben, weil das ja objektive Faktoren sind. 29% für eine, wie man sagen darf, rechtsextremistische Partei. In Umfragen wurde immer wieder geantwortet, dass sich darin auch eine Unzufriedenheit mit dem Regierungshandeln der Bundesregierung ausdrücke. Inwiefern nimmt die Bundesregierung, nimmt der Kanzler dieses als Ausdruck der Kritik am Regierungshandeln an? Und wo sieht er Ansatzpunkte, um dieser Form dann doch des messbaren Rechtsextremismus zu begegnen?
Ich möchte noch einmal betonen, dass ich jetzt hier die Landtagswahlergebnisse als Regierungssprecherin nicht kommentieren kann. Generell kann ich aber sagen, dass natürlich der Bundeskanzler sowie auch die ganze Bundesregierung die Sorgen in der Bevölkerung, die er auch in zahlreichen Kanzlergesprächen, die er in allen Bundesländern führt, immer wieder wahrnimmt, aber auch natürlich in so vielen Begegnungen in seinem Wahlkreis in Brandenburg, aber auch überall in Deutschland. Alles, was dort an ihn herangetragen wird, nimmt er natürlich wahr. Das geht in die Regierungsarbeit ein und das gilt auch für alle anderen Regierungsmitglieder und selbstverständlich versteht die Bundesregierung Rechtsextremismus als eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Aber das kann ich hier eben nur so ganz generell sagen, ohne das jetzt konkret auf den gestrigen Wahltag beziehen zu wollen.
Ja, deswegen habe ich ja auch extra, ich möchte ja gerne fair fragen, habe ich auch extra gefragt, inwiefern sich die Bundesregierung, der Kanzler vorweg, gegenüber sieht einem wachsenden Teil von Menschen in der Bevölkerung in verschiedenen Bundesländern, die einfach mit dem Regierungshandeln erkennbar so unzufrieden sind, dass sie dann so wählen, wie sie das tun.
Also wie viel? Jessen, das wird aber jetzt ziemlich redundant.
Die Frage hatte ich genau gerade beantwortet. Wir können jetzt,
ja. Aber wenn ich da eingreife, aber ich sehe das auch als wirklich als Wiederholung dessen, was jetzt schon beantwortet wurde und auch schon wiederholt gefragt wurde. Ich würde jetzt zu einem innenpolitischen Thema nochmal kommen. Herr Hönig, zum Autogipfel? Zum sogenannten?
Ja, ja. Hoffe zu dem Austausch mit der Autoindustrie. Also mit welchen Erwartungen geht denn das BMWK daran, also was ist denn Ihr Ziel jetzt bei diesem Austausch? Und es gibt da diverse Forderungen, zum Beispiel die SPD fordert eine neue Abwrackprämie. Wie steht der Bundesminister dazu?
Ja, danke, dass Sie das Wort Austausch benutzen. Es bleibt dabei, es ist ein Analysegespräch des Ministers mit der Autobranche, mit den Gewerkschaften und den Verbänden. Und die genaue Analyse der Lage, das ist das erste Ziel des Gespräches. Und ich kann jetzt sagen, dass es auch um 17.15 Uhr heute ein Pressestatement geben wird des Ministers, also im Anschluss an den Austausch. Und dann wird er sich zu dem Verlauf des Gesprächs, zu den Inhalten des Gesprächs auch entsprechend äußern. Das kann ich jetzt hier an der Stelle nicht vorwegnehmen. Und vielleicht auch noch mal der Hinweis, ich bin deswegen auch mal wieder auf das Wort hier Austausch gegangen und wir insgesamt natürlich als BMWK haben das betont, es ist ein Austausch, weil das ist jetzt kein Gremium, in dem irgendeine Entscheidung getroffen werden kann. Die Entscheidung trifft die Bundesregierung zusammen und hier geht es, wie gesagt, um ein Treffen des Ministers mit der Branche.
Ja, trotzdem noch mal die Nachfrage. Es gibt eine Vielzahl von Forderungen jetzt. Also jetzt konkret doch noch mal zur Abwrackprämie. Kann sich der Minister eine Abwrackprämie vorstellen?
Zu solchen Fragen wird er sich heute nach dem Austausch gegebenenfalls äußern. Ich kann es jetzt an dieser Stelle nicht tun.
Ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen zu diesem Thema. Dann doch, Herr Jessen?
Ja, es gibt ja seitens VW die Forderung, wieder eine Förderprämie für Elektroautos einzuführen. Ist das schon Planungs- oder Gesprächsgegenstand in Ihrem Haus oder warten Sie da zunächst noch auf den mündlichen Vortrag im Gespräch ab?
Ich habe ja am Freitag schon deutlich gemacht, dass der Minister grundsätzlich seine Offenheit für weitere Maßnahmen geäußert hat. Das hat er am Freitag selbst mehrfach eben getan, bei seinen Gesprächen vor Ort, auch bei VW. Und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
Dann würde ich jetzt mal zu dem größeren Komplex Nahost kommen in verschiedener Hinsicht und beginne bei Herrn Jung.
Ich würde zum Thema Al Jazeera kommen, Frau Hoffmann, Herr Wagner. Die Vereinigung der Auslandspresse spricht, also in Israel spricht davon, dass es ein schwarzer Tag an diesem Wochenende war, die Erstürmung des Büros von Al Jazeera an der Westbank. Diese Vereinigung gehört auch eine Menge deutscher Medien an, die auch hier vertreten sind. Wie schätzt die Bundesregierung diesen Tag und diese Aktion der israelischen Regierung ein?
Ja, wir haben die Berichte über die Schließung des Al Jazeera Büros in Ramallah natürlich verfolgt. Ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht sagen, dass die Bundesregierung Deutschland ja der Pressefreiheit eine enorm hohe Bedeutung zumisst. Das ist natürlich gerade nochmal in Konflikt- und Krisenzeiten extrem wichtig, dass eine vielfältige und freie Presse sozusagen ein Bild von der Lage vor Ort vermitteln kann. Und natürlich gilt auch gerade in diesen Zeiten nochmal mehr, dass eine freie Berichterstattung, eine freie Presse gewährleistet und geschützt, besonders geschützt werden muss. Insofern ist die Schließung des Büros da sicher das falsche Signal. Die israelischen Behörden, die israelische Regierung hat ja angeführt, dass eine Sicherheitsgefahr von dem Sender ausginge für Israel. Das kann ich jetzt hier von diesem Podium natürlich nicht nachvollziehen. Aber nochmal, wir messen der Pressefreiheit eine hohe Bedeutung zu. Wir hatten uns ja im Mai auch schon eingelassen, glaube ich. Ich glaube, es war im Mai, zur Schließung Al Jazeeras in Israel.
Wenn die Bedeutung der Pressefreiheit so hoch ist, was unternehmen Sie denn jetzt? Also haben Sie sich an die israelische Seite gewandt und die Öffnung, die Wiedereröffnung des Büros gefordert? Verurteilen Sie diese Schließung? Oder ist es nur ein falsches Signal?
Naja, also ich glaube, wenn ich hier von einem falschen Signal spreche, ist das ja schon sehr eindeutig eingeordnet. Insofern ist das natürlich trotzdem etwas, was wir, Sie wissen ja, dass wir alle Aspekte immer wieder mit unseren israelischen Partnern besprechen, mit ihnen in Kontakt stehen. Insofern sicher auch die Frage der Pressefreiheit, nicht nur in Gaza, aber eben auch in den besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland, Ostjerusalem. Aber nochmal, das ist ein falsches Signal und wir messen der Pressefreiheit eine enorm hohe Bedeutung zu.
Dann Herr Taibbi dazu.
Das ist die gleiche Frage.
Das Gleiche? Okay. Zu dieser speziellen, Herr Jung, dazu nochmal?
Ja, zum Thema Pressefreiheit nochmal. Viele deutsche Medien haben sich ja in den letzten Wochen auch zusammengeschlossen, genau wie internationale Medien, und den freien Zugang zu Gaza gefordert. Ich habe das bisher noch nie von der Bundesregierung gehört, dass sie fordern, dass die weltweite Presse freien Zugang von Israel bekommt nach Gaza. Unterstützen Sie das?
Natürlich. Also ich glaube schon, dass wir uns dazu auch schon mal eingelassen haben. Natürlich ist es wichtig, das habe ich ja eben gesagt, gerade in Konflikt- und Krisensituationen ist es enorm wichtig, dass sich eine freie Presse sozusagen ein Bild von der Lage vor Ort machen kann und dort frei berichten kann. Das ist natürlich sozusagen unter den widrigen Umständen in Gaza sehr schwierig, aber natürlich würden wir befürworten, wenn der Zugang da gewährleistet wird, klar.
Wir bleiben beim Nahen Osten, schauen noch mehr auf den Libanon und die Hisbollah. Das wurde mir auch vorangemeldet. Herr Hönig dazu.
Ans AA, wie bewerten Sie denn die Lage im Nahen Osten jetzt angesichts der Angriffe Israels auf die Hisbollah?
Naja, angesichts des Raketenbeschuss der Hisbollah auf Israel und Israels und natürlich aber auch der israelischen Militäraktionen muss man, glaube ich, schon sagen, dass die Lage extrem angespannt ist. Sie haben ja sicher wahrgenommen, dass sowohl der Regierungssprecher als aber auch die Außenminister am Wochenende ja nochmal deutlich gemacht haben, dass es jetzt auf konkrete Schritte der Deeskalation ankommt. Ich glaube, wir hatten das hier am Freitag ja auch thematisiert, dass diese Schritte und dieser Weg ja vorgezeichnet ist von der UN-Resolution, die es hier gibt, mit Blick auf die Blue Line und mit Blick auf einen Rückzug von bewaffneten Kräften von der Blue Line, um da eine Pufferzone zu schaffen. Klar ist, dass es jetzt Gegenstand intensiver diplomatischer Bemühungen. Die Außenministerin war übers Wochenende auch in Kontakt mit ihrem israelischen und libanesischen Amtskollegen. Und insofern schauen wir da gerade mit großer Besorgnis drauf.
Herr Jung dazu und dann Herr Jessen.
Ja, ein Aspekt, es gibt schon israelische Kabinettsmitglieder, die von einer Besatzung und Annexion des Südlibanons sprechen, unter anderem, weil der Libanon nicht die Definition eines Landes entspräche. Wie reagiert die Bundesregierung darauf?
Also die Äußerungen sind mir jetzt hier nicht bekannt. Wenn die so gefallen sind, dann sind sie sicher nicht hilfreich.
Das ist von Herrn Csikli, der ist Bildungsminister. Nicht hilfreich. Also wenn die Souveränität eines Landes abgesprochen wird, das hört man ja sonst nur von Herrn Putin in Sachen Ukraine.
Israel ist ein souveränes Land, aber vor allen Dingen ist der Libanon eben auch ein souveränes Land. Und insofern gilt das, was ich eben gesagt habe, das ist sicher nicht hilfreich als Einlassung. Und insofern, wenn da von Annexion gesprochen wird, auch zu verurteilen.
Herr Jessen?
Die internationale Presse zitiert israelische Officials, also Funktionsträger, mit dem Satz, die Angriffe Israels gegen die Hisbollah würden nicht der Vorbereitung eines Krieges dienen, sondern seien der Versuch, durch Eskalation, Deeskalation zu betreiben. Kennen Sie historische Beispiele, wo so etwas schon einmal funktioniert hat?
Also Herr Jessen, ungern lasse ich mich jetzt hier auf, also ich finde A, ist immer schwierig, historische Situationen sozusagen mit aktuellen Geschehnissen zu vergleichen. Aber nochmal, ich glaube, wir gucken uns doch jetzt die Lage, wie sie gerade sich akut darstellt, an. Und sie stellt sich eben so dar, dass es auf der einen Seite die Hisbollah gibt, die Israel weiterhin mit Raketen beschießt, Israel bedroht, auch die Resolution 1701 der Vereinten Nationen nicht umsetzt, sich nicht von der Blue Line zurückzieht und auf der anderen Seite eben die israelische Militärmaßnahmen gegen die Hisbollah. Und ich glaube, worauf es jetzt wirklich darauf ankommt, ist, auf alle Seiten dahingehend einzuwirken, dass wir in konkrete Schritte der Deeskalation kommen und in Schritte kommen, die Spannungen in der Region reduzieren. Dafür ist natürlich auch, das hatte ich hier an der Stelle, glaube ich, ja auch schon ausgeführt, wahnsinnig relevant, dass wir in Gaza endlich zu einem humanitären Waffenstillstand kommen, weil natürlich die Lage in Gaza auch Rückwirkungen hat auf die Lage im Norden Israels und mit Blick auf die Handlungen der Hisbollah. Insofern sind wir an all diesen diplomatischen Fronten gerade tätig.
Ja, deswegen hatte ich ja nach einer sehr konkreten Äußerung gefragt, eben der These, dass man Deeskalation durch Ausweitung von Eskalation betreiben könne. Halten Sie dies für eine plausible, nachvollziehbare Argumentation?
Ich verstehe Ihre Frage nicht. Sie müssten sie vielleicht nochmal anders formulieren, aber das ist, glaube ich, nicht zu dem, das Auswärtige Amt hier von dieser Stelle Stellung nehmen muss.
Wenn die israelische Regierung oder Vertreter des Staates Israel sagen, die eskalierenden Maßnahmen gegenüber dem Libanon seien der Versuch, Deeskalation durch Ausweitung von eskalierenden Maßnahmen zu erreichen. Halten Sie diese Argumentation, die ja von einem engen Bündnispartner Deutschlands offenbar vertreten wird, für plausibel und nachvollziehbar? Oder sehen Sie die Risiken einer solchen Strategie für höher an?
Naja, Herr Jessen, ich kann hier nur das darlegen, was unsere Haltung ist. Und unsere Haltung ist eben, dass es im Moment wir auf eine wahnsinnig angespannte Situation schauen, wo es sehr schnell zu einer Eskalation kommen kann, die zu einem großen Krieg in der Region führt. Und insofern, glaube ich, ist angebracht, dass alle Seiten jetzt deeskalierende Schritte angehen. Das ist eine Forderung, die sich auch an die Hisbollah richtet, weil die Hisbollah ja, wie gesagt, weiterhin Israel beschießt und sich ja auch nicht an einschlägige UNO-Resolutionen hält. Gleichzeitig ist das ausdrücklich ein Aufruf an alle Seiten, die Konflikte jetzt anzugehen.
Wir bleiben noch bei dem Thema. Ich bin bei dem Kollegen ganz vorne.
Ja. Ja, Herr Wagner, da auch nochmal eine Nachfrage zu den Bemühungen zur Deeskalation. Haben Sie denn den Eindruck, dass die deutschen Versuche zu deeskalieren eine Wirkung haben, irgendetwas bewirken, auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass ja selbst der US-Außenminister einigermaßen frustriert ist angesichts der Lage?
Naja, Herr von Osten, ich könnte jetzt, glaube ich, länglich ausführen zum Wesen von Diplomatie und vom Wesen von Außenpolitik. Und Sie wissen ja selbst, dass der Nahostkonflikt ein Konflikt ist, der jetzt nicht erst sozusagen seit dem schrecklichen Massaker des 7. Oktober andauert, sondern ein jahrzehntealter Konflikt ist. Insofern geht es in der Diplomatie immer um das Bohren dicker Bretter. So. Und ich glaube, es wäre jetzt vermessen von unserer Seite hier zu sagen, wir hören auf, diese Bretter zu bohren, nur weil da im Moment sozusagen das Loch nicht wahnsinnig tiefer wird. Natürlich geht es darum, weiterhin die Gesprächskanäle zu nutzen, die wir haben, die wir ja auch zu allen Akteuren in der Region haben und darauf einzuwirken, zu einer Entspannung der Lage zu kommen, nicht nur mit Blick auf den Norden, nicht nur mit Blick auf das Verhältnis von Libanon und Israel, sondern eben auch mit Blick auf die Situation in Gaza. Das tun unsere Verbündeten, das tun die Amerikaner, das tun eben aber auch wir. Die Außenministerin, wie Sie ja wissen, war schon mehrfach im Nahen Osten in den letzten Monaten und führt diese Gespräche, ist da immer wieder in Kontakt. Und natürlich sind die Schritte, die Fortschritte, die wir da erzielen, sehr klein. Aber deswegen aufzuhören, sozusagen sich darum zu bemühen, wäre, glaube ich, auch keine Lösung. Wir wünschen uns für die Menschen im Nahen Osten eine Situation, wo alle Menschen im Nahen Osten in Frieden und Würde miteinander leben können. Und dafür braucht es eben den Einsatz von Diplomatie, dafür braucht es Verhandlungen, dafür braucht es eine Zwei-Staaten-Lösung und das sozusagen kontinuierliche Eintreten von uns und unseren Partnern dafür.
Dann Herr Jung.
Herr Wagner, vor einer Woche haben wir hier gesessen und über die Pager-Explosion im Libanon gesprochen. Da hat die Bundesregierung noch nicht genug eigene Erkenntnisse. Ich gehe davon aus, dass Sie sich mittlerweile näher informiert haben. Es gibt ja die überwiegende Meinung von den Völkerrechtsexperten, dass das völkerrechtswidrig war. Gibt es da eine rechtliche Einschätzung Ihrerseits? Und war ja auch das Thema, ob das ein Akt des Terrors war. Der ehemalige US-Verteidigungsminister und CIA-Direktor Leon Panetta hat das als Terrorakt bezeichnet. Wie ist das für die Bundesregierung?
Also in der Tat war das ja hier schon Thema, Herr Jung. Ich habe keine eigenen Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen kann. Und ich will jetzt hier auch keine völkerrechtliche Einschätzung des Vorgangs vornehmen. Ich nehme die Debatte nicht ganz so wahr, wie Sie sie wahrnehmen. Ich glaube, es gibt keine sozusagen einhellige Meinung in die eine oder andere Richtung. Aber es wäre ohnehin ja nicht an uns, das hier sozusagen einzuschätzen.
Ja, Sie wollen die völkerrechtliche Einordnung nicht bieten. Aber wir fragen ja jetzt danach und das ist ja auch, gehört ja auch zur Pflicht von einer internationalen Gemeinschaft, die sich ans Völkerrecht hält, das dann auch anzuprangern, falls es zur Nichteinhaltung kommt.
Wie gesagt, ich zu diesem Vorfall, der ja auch sozusagen nicht offiziell attribuiert ist in die eine oder andere Richtung, kann ich hier einfach nicht ausführen, weil wir dazu einfach keine Erkenntnisse haben, die ich hier mit Ihnen teilen kann.
Also Sie glauben nicht, dass es Israel war?
Das ist ja sozusagen, es kommt ja gar nicht darauf an, was ich glaube, was ich nicht glaube. Ich kann Ihnen ja nur, Sie fragen mich ja nach einer Haltung und Einschätzung und völkerrechtlichen Einschätzungen zu einem Vorfall, die ich Ihnen hier einfach nicht bieten kann.
So, dann machen wir thematisch weiter. Ich bin bei Frau Gerhäuser.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Hoffmann bezüglich einer inhaltlichen Einschätzung dessen, was möglicherweise am Freitag, wenn der italienische Staatspräsident Mattarella im Rahmen seines Staatsbesuchs auch den Kanzler treffen könnte, thematisch eine Rolle spielen dürfte, ob das zum Beispiel auch das Thema Migration sein wird.
Ja, das ist ja für uns hier immer schwierig, im Voraus das genau zu präzisieren. Aber ich denke, dass es um die ganze Bandbreite der Themen gehen wird und würde mal davon ausgehen, dass Migration dazu auch gehört. Aber ich kann das hier nicht ganz genau jetzt schon im Vorhinein festlegen, aber ich würde mal davon ausgehen.
Dann Herr Meurer.
Neue Frage. Es geht um das Schiff in der Nordsee, Ruby heißt es, mit hochexplosiver Fracht. Die Frage wahrscheinlich an das BMVG in erster Linie. Steht Deutschland, die deutsche Marine, im Austausch mit anderen Anrainerstaaten und haben Sie das Schiff auch im Blick schon?
Also zuallererst kann ich nur für unsere Shore sprechen und für die Gefahrenabwehr von zivilen Gefahren, in dem Fall ziviles Frachtschiff, ist primär nicht das BMVG und das Militär zuständig, sondern die zivilen Behörden, Bundespolizei und die Länder. Aber ich kann Ihnen sagen, dass unsere Marine selbstverständlich im Austausch steht mit den Partnernationen, speziell mit den Anrainerstaaten, die jetzt aktuell auch diesen Vorfall im Blick haben. Ich kann Ihnen mitteilen, das Schiff ist aktuell nicht in deutschen Hoheitsgewässern und dass der Austausch, diese Koordination, das Monitoring über das Maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven stattfindet, wo ja alle von mir auch angesprochenen Player zusammen sind und sich eben austauschen. Wie gesagt, dort ist die Marine beteiligt. Die Verantwortung zur zivilen Gefahrenabwehr liegt auf der zivilen Seite. Wenn es natürlich hier Bedarf besteht zur Unterstützung, sei es beim Lagebild oder mehr, sind wir natürlich dann entsprechend Ansprechpartner für die zivile Seite.
Darf ich die Frage dann gleich nochmal an das BMDV weiterleiten?
Ich habe dazu jetzt keine aktuellen Informationen für Sie. Wenn wir was haben, reiche ich das gerne nach.
Okay. Dann machen wir thematisch weiter und Herr Alipur setzt das nächste Thema.
Ja, ein neues Thema, und zwar ist ja über das Wochenende bekannt geworden, dass die Innenministerin gemeinsam mit ihrem französischen, jetzt ja mittlerweile Ex-Amtskollegen, die EU-Kommission auffordert, ein Migrationsabkommen mit Großbritannien zu unterschreiben. Da würde mich mal interessieren, ob Sie vielleicht, Herr Atta, für das Innenministerium ausführen können, ja, was für Bestimmungen in so einem Abkommen drin sein könnten und was für Forderungen an Großbritannien darin enthalten sein können.
Ja, da würde ich mich gerne ein Stück weit allgemein halten. Ich kann bestätigen, dass es einen Brief gegeben hat an die Kommission. Und in diesem Brief werden zwei Themen aufgemacht. Zum einen die konsequente Umsetzung der Dublin-Verordnung. Zum einen und zum zweiten das Thema, das Sie jetzt angesprochen haben, nach dem Brexit fehlt es an Bestimmungen zur Regelung des Personenverkehrs, was dazu führt, dass es eine Dynamik bei irregulären Migrationsbewegungen gibt und damit verbunden auch Schleuseraktivitäten und wir dort Regelungen für notwendig erachten, die geschlossen werden müssten.
Können Sie vielleicht sagen, ob die Innenministerin Treffen mit sowohl der britischen Innenministerin als auch mit ihrem neuen französischen Amtskollegen plant in näherer Zukunft, ob Sie da schon irgendwelche Daten oder Zeiträume haben?
Wie üblich würden wir so etwas bekannt geben, wenn das ansteht.
Danke.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann machen wir thematisch vermutlich weiter. Ich bin bei Herrn Hönig.
Herr Druckenthal, es geht ums Deutschland-Ticket. Die Verkehrsministerkonferenz der Länder hat sich jetzt auf einen neuen Preis geeinigt, und zwar 58 Euro ab 2025. Erstens, wie bewerten Sie diesen Preis, also auch mit Blick auf die Attraktivität des Tickets? Und dann hätte ich noch eine Nachfrage.
Die Preisfrage beim Deutschlandticket ist ja allein Sache der Länder, so wie die Länder auch generell für den ÖPNV in Deutschland zuständig sind. Der Bund unterstützt die Einführung des Deutschlandtickets mit 1,5 Milliarden Euro jährlich zum Ausgleich finanzieller Nachteile. Das ist bis einschließlich 2025 fest mit den Ländern vereinbart. Dieses Konzept haben auch die Ministerpräsidenten der Länder zuletzt Ende 2023 bestätigt. Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich dabei auch deutlich gegen eine Nachschusspflicht ausgesprochen. Damit sind es die Länder, die sich für den Weg einer Preiserhöhung entschieden haben. Der finale Preis des Deutschlandtickets ist, wie gesagt, Sache der Länder. Den werden wir hier nicht weiter kommentieren.
Die Länder fordern jetzt eine Dynamisierung auch des Bundeszuschusses über das Jahr 2025 hinaus, weil dann ja in den Folgejahren weitere Preiserhöhungen sonst drohen. Also inwiefern zeigt sich der Bund da verhandlungsbereit über weiteren Zuschuss?
Also für die dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets ist ja ab 2026 ein Gesetzgebungsverfahren erforderlich. Das Gesetzgebungsverfahren wird planmäßig im Jahr 2025 starten und davor werden wir uns nicht zu Details äußern.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, die Länder verbinden ihren Beschluss zu der Preiserhöhung mit einer Kritik am Bund. Sie werfen dem Bund vor, sagen, der Bund würde die Länder mit den gestiegenen Kosten und deren Kompensation alleine lassen. Und dies sei sozusagen ein Sterbenlassen des Deutschland-Tickets durch Untätigkeit des Bundes. Wie bewerten Sie das? Das ist ja eine Kritik, die dann doch direkt an Sie geht.
Ja, ich habe ja deutlich gemacht, dass wir mit Milliardenbeträgen jedes Jahr das Deutschland-Ticket unterstützen als Bund. Und daher können wir diese Kritik jetzt an der Stelle nicht nachvollziehen. Wir sehen ja auch, dass die Länder offensichtlich Mittel haben, um Konkurrenzprodukte zum Deutschland-Ticket zu subventionieren, wenn man da an das 29-Euro-Ticket in Berlin denkt. Also das ziehen wir uns nicht an.
Darf man den letzten Satz so verstehen, dass Sie sagen, naja, wenn ein Bundesland in der Lage ist, Konkurrenzprodukte billiger zu machen, dann sind Sie selber schuld, wenn der Bund seinen Anteil nicht noch weiter erhöht. Ist das die Botschaft?
Da interpretieren Sie was rein, was ich nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, wir unterstützen das Deutschlandticket mit Milliardenbeträgen. Das Deutschlandticket ist ein großer Erfolg. Über 11 Millionen Kundinnen und Kunden, 1 Million neue Neukunden. Für einen stabilen Ticketpreis ist entscheidend, dass möglichst viele Tickets verkauft werden.
Herr Jung dazu?
Ja, nochmal ans Klimaschutzministerium dazu die Frage. Ich meine, man kann ja dieses Deutschland-Ticket als nicht klimaschädliche Subvention des Bundes und der Länder ansehen. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Verteuerung, gerade im Hinblick dessen, dass man, auch der Bund, weit mehr Milliarden an klimaschädlichen Subventionen jedes Jahr raushaut? Also für klimaschädliche Mobilität. Ist das nicht grotesk?
Das sind jetzt unterschiedliche Dinge. Also zum Deutschland-Ticket kann ich gerade noch keine Äußerung unseres Hauses hier wiedergeben. Das sind ja gerade ganz aktuelle Entwicklungen. Ich habe dazu noch keine Einschätzung, wie wir das sehen. Grundsätzlich hat das Deutschland-Ticket sich ja auf jeden Fall bewährt, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen. Was den Aspekt der klimaschädlichen Subventionen insgesamt angeht, so ist ja im Klimaschutzprogramm 2023 festgelegt, dass wir uns als Bundesregierung diesem Thema stärker annehmen müssen. Dafür ist im letzten Klimaschutzbericht ja auch eine Grundlage gelegt worden, indem wir einfach die Art und Weise, wie Begünstigungen des Staates auf ihre Klimaschädlichkeit untersucht werden, festgelegt worden ist. Das ist der erste Schritt dazu. Und die Grundlage darauf, dann auch ein weiteres, ja, das weitere Vorgehen daraus abzuleiten. Bei Begünstigungen des Staates, bei Subventionen ist ja immer das Problem, dass es eben unterschiedliche Ziele gibt. Und eine Subvention, die eben klimaschädliche Effekte hat, kann eben auch andere wichtige politische Ziele, auch Gemeinwohlziele verfolgen. Und das muss immer miteinander abgewogen werden.
Aber Stand jetzt hat die Bundesregierung bisher keine klimaschädlichen Subventionen gestrichen oder gekürzt. Ist das denn jetzt bis zum Ende der Legislatur noch geplant? Ich meine, im Koalitionsvertrag stand ja auch Überprüfung der klimaschädlichen Subventionen.
Das ist das, genau. Es geht um die Überprüfung der klimaschädlichen Subventionen.
Ja, ganz kurz, aber die Überprüfung, ist ja der Sinn, dass man die dann damit man weiß, wie man die abbaut, damit man jetzt irgendwann zum Schluss kommt.
Ich habe Ihnen gerade den aktuellen Stand erläutert, so wie er auch im Klimaschutzbericht dargelegt worden ist. Es ist keine einfache Diskussion, die wir da in der Regierung selber dazu führen. Jedenfalls im Klimaschutzbericht ist festgehalten, wie wird überhaupt eine Subvention als klimaschädlich bewertet, wie wird sie eingeschätzt und das weitere Handeln, das leitet sich dann, kann auf dieser Grundlage dann entschieden werden.
Herr Jessen, es war so zaghaft, war das eine Meldung? Ja.
Ja. Manchmal bin ich zaghaft. Noch mal eine Frage ans Verkehrsministerium. Sie sagten eben, entscheidend und wichtig für den Erfolg des Deutschlandtickets seien hohe und möglichst noch steigende Abonnentenzahlen. Gibt es irgendeine Logik, die Sie dazu bringt, anzunehmen, dass bei einer Erhöhung des Preises um 15% die Abonnentenzahlen nicht sinken werden? Also sozusagen der Effekt der Preiserhöhung kontraproduktiv gegenüber dem ist, was Sie als Norm und Ziel angesehen haben.
Der Preis ist ja eine Komponente beim Deutschlandticket sicherlich, aber das ist ja größer als jetzt nur der Preis, zu dem ich mich auch nicht äußern werde. Da geht es ja auch darum, da führen die Länder auch Gespräche untereinander, wie man bestehende Tickets auch überführen kann ins Deutschlandticket, also zum Beispiel die Semestertickets oder die Sozialtickets und eben nicht Konkurrenzprodukte aufzubauen und zu schaffen, sondern möglichst in dieses moderne, deutschlandweit gültige digitale Ticket hier umzulenken, was ja dann auch die Einnahmen erhöht beim Deutschlandticket und eben in Folge auch Auswirkungen auf den Preis hat, auf den künftigen.
Wenn, und das wird aber dann wohl doch ein Effekt sein, durch die Preiserhöhung die Zahl der Abonnenten in Zukunft sinken wird, weil eben Menschen sagen, das kann oder will ich mir nicht leisten, dann sinkt auf der einen Seite der Zuschussbedarf auch des Bundes, ist ja klar, weil der Fehlbetrag geringer wird. Gleichzeitig sinkt der Nutzen des Tickets. Ist das eine kombinierte Kalkulation, die Sie bewusst in Kauf nehmen oder sogar anstreben?
Es sind jetzt Spekulationen, zu denen ich mich nicht äußere. Und wie gesagt, die Preisgestaltung im ÖPNV ist allein Sache der Länder.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen auf meiner Liste. Wenn sich jetzt niemand regt, dann...
Ich kann auch eine Ergänzung machen.
Ja.
Der Minister hat sich jetzt gerade am Rande der deutsch-brasilianischen Wirtschaftsgespräche in Wolfsburg nochmal selbst zu dem Austausch heute Nachmittag mit der Autobranche geäußert. Und ich kann das nochmal kurz hier wiedergeben. Er hat darauf verwiesen, dass das Wort Gipfel nicht zu seiner Arbeitsweise passt. Er ist im regelmäßigen Austausch mit der Automobilbranche. Er hat darauf verwiesen, dass der Spekulationsraum, der jetzt aufgemacht worden ist, durch viele Vorschläge durchaus von ihm kritisch gesehen wird. Und er hat darauf verwiesen, dass ob, wann und wie es eine Veränderung der Förderkulisse gibt, natürlich ausschließlich in der Bundesregierung gemeinsam entschieden wird und eben nicht in irgendeiner Weise heute am Abend verkündet wird.
Danke für die Ergänzung. Danke für Ihr aller Kommen. Ich schließe die Pressekonferenz und wünsche allen noch einen schönen Tag. Dankeschön.